Hallo und herzlich willkommen zur Sonne über Altona. Wir sind Tim und Alina und freuen uns, dass ihr uns zuhört. Hallo Tim.
Hallo Alina.
Hi. Wir haben heute eine schöne Folge aus unserer Reihe Good Movie, Bad Movie für euch, in der wir Filme, die von Allgemeinheit als super empfunden werden, kritisieren und Filme, bei denen die meisten Leute sagen, eher crappig, die wir über den grünen Klee loben. Darum geht es in diesen Good Movie, Bad Movie Folgen. Und heute haben Tim und ich euch jeweils einen Film aus der guten und der schlechten Ecke mitgebracht. Wir starten mit den schlechten Filmen. Vorher aber nochmal ganz kurz der Hinweis auf unsere Website sonnealtona.de. Das ist eine total hübsche Website, auf der ihr nicht nur weitere Informationen zu unseren Folgen findet. Falls ihr unsere Folgen über ein Medium hört, die keine Shownotes, die keinen Text anzeigen, dann könnt ihr da nochmal was nachlesen, Links finden, viele schöne Sachen. Wie gesagt, habt ihr aber nicht nur das dort, sondern auch alle unsere Kontaktmöglichkeiten, unsere E-Mail-Adresse, Tim und mein Twitter-Account, der Twitter-Account der Sonne über Altona, der Facebook-Account und so weiter und so weiter. Und wenn ihr irgendwann mal da was loswerden wollt oder einfach mal so ein bisschen umgucken wollt, dann schaut doch mal da vorbei. Jetzt aber, wie gesagt, zu den Filmen. Wir starten mit den schlechten Filmen, also Filme, die ich und Tim oder ne, jeweils wir beide, die also jeweils wir für uns, die wir nicht gut finden, vorstellen. Tim, möchtest du anfangen?
Soll ich anfangen?
Möchtest du?
Nein, ich möchte nicht anfangen.
Gut, dann fange ich an. Also, ich habe mir einen Film rausgegriffen, der, ja, ich habe eben gesagt, was die Kriterien sind und ich mogel mich mal so ein bisschen an den Kriterien vorbei, denn ich werde über einen Film sprechen, von dem... Bei dem ist nicht der Fall, dass ich ihn total scheiße finde oder sehr, sehr schlecht. Ich finde aber, man muss diesen Film trotzdem einmal ausgiebig kritisieren. Ich spreche über einen sehr aktuellen Film und zwar Isle of Dogs von Wes Anderson.
Oh.
Also alle, die ihn noch nicht gesehen haben, noch sehen wollen, ich werde hier jetzt auch Sachen einfach sagen. Das
Was?
Ist spoilerig.
Hä? Ich will ihn auch nochmal gucken.
Und, nein, ich will, jetzt machst du alles kaputt. Gut, dann gehe ich nicht in die Details.
Gut. Gut, sehr gut. Der ist noch in den Kinos, das ist noch nicht, also das kann man jetzt
noch
nicht
in den
einfach
Kinos.
Hier.
Also wenn ihr nicht in der Vorpremiere gesehen habt, ach, wer will den überhaupt noch sehen?
Nur weil du den zufällig in der Vorpremiere gesehen hast.
Burn, du hast ihn doch nicht, ich hab den doch nicht zufällig in der Vorpremiere gesehen.
Achso, ja, okay, dann gezielt in der Vorpremiere.
Also, um das hier nochmal zu erläutern und zu rechtfertigen, dass ich diesen Film jetzt kritisiere, unter normalen Filmen, wenn man jetzt sich mal alle Filme anguckt, die es so gibt, ist dieser Film auf jeden Fall eine ganz solide 7, vielleicht sogar eine 8. Wenn man diesen Film aber mit anderen Wes Anderson-Filmen vergleicht, dann ist der Film, würde ich mal sagen, ungefähr eine 5, vielleicht eine 6.
Ist aber, glaube ich, eine gerechtfertigte Erweiterung des Themas, dass man sagt, wir nehmen die Reihe und im Kontext dessen, finde ich, in einem interessanten Engel.
Ja, finde ich gut. Das können wir nämlich zum Beispiel nochmal in Bezug auf Tarantino-Filme machen. Das würde ich gerne auch mal machen.
Ja.
Ja, aber heute soll es ein Wes Anderson-Film sein. Wie gesagt, ich habe diesen Film gesehen. Hauptkritikpunkte sind für mich folgende. Ich sage kurz, was nicht meine Kritikpunkte sind. Das haben andere Leute bisher schon gemacht. Der Film ist kritisiert worden wegen, also unter Gesichtspunkten von kultureller Aneignung, der spielt in Japan, in einem futuristischen und noch nicht, also utopischen, dystopischen Japan, nicht in einem existierenden, wurde aber unter anderem dafür kritisiert, dass gefühlt er sich da irgendwie kulturell alles rauspickt, was ihm passt und damit irgendwas veranstaltet.
Mhm.
Genau, gab auch Gegenrede dazu, aber das ist jetzt bei mir nicht Thema. Ich kann einmal beschreiben, ich habe den Film gesehen, bis zur Hälfte ungefähr habe ich gedacht, dass das auch einer meiner neuen Lieblingsfilme von Wes Anderson wird. Ich war total gepackt, ich war total dabei. Exposition war einfach unglaublich cool, hat total Spaß gemacht. Und dann ist es für mich gekippt und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist ein Kitsch-Level, was mich negativ berührt hat. Was sehr interessant ist, weil ich Kitsch nicht abgeneigt bin und weil Wes Anderson ja auch ein Meister ist.
Immer eigentlich.
Ja, der ein bisschen Kitsch damit drin hat und das hat mich auch nicht gestört bisher oder nicht so doll. Aber da hat es wirklich, da hat es mich ein bisschen verloren.
Mhm.
da waren dann so ein paar Sachen zu viel, so ein paar Drehungen. Da kam ich mir dann am Ende, ich darf jetzt da nicht ins Detail gehen, aber so ein paar Sachen dachte ich mir so, bin ich jetzt im Rosamunde-Pilcher-Film oder was?
Das ist eine Kritik, die ich auch schon gehört habe tatsächlich, dass man sagt, okay,
hab ich noch nicht gehört.
Dass man das Muster, was man am Anfang ahnt irgendwie, dass das am Ende, dass die Conclusion ein bisschen below ist.
Mhm, absolut. Der Film macht auf und ist wirklich relativ, ja, düster kann man nicht sagen. Der ist die ganze Zeit humorvoll. Aber der nimmt sich und alles wirklich sehr ernst. Und es ist schon hart ein bisschen.
Mhm.
Und das fand ich, das hat mir gefallen. Das fand ich gut. Das war, finde ich, total angebracht. Das wird halt nachher alles über einen Haufen geworfen. Also da drängt sich wirklich der Verdacht auf, dass da dann einfach der Elan gefehlt hat oder dann Leute zu sehr drin gesteckt haben, um das mitzubekommen. Dass diese wirklich dichte, ernste Atmosphäre, die am Anfang geschaffen wird, auf dieser Insel, später echt irgendwie völlig hinten rüberfällt. Da mischt sich auch was rein, was ein weiterer Kritikpunkt von mir ist. Und zwar, ob Sachen ernst gemeint sind oder nicht. Das ist was ich oft kritisiere bei Filmen oder bei allen möglichen Kunstformen, dass Leute das Mittel der Ironie irgendwie wie so ein Lichtschalter an- und ausmachen. Und ich finde, das darf man nicht, das kann man nicht machen. Dann ist man sich als Zuschauer, als Zuschauerin einfach nicht mehr sicher, soll ich das jetzt hier, was soll das jetzt? Also ist das jetzt ernst gemeint? Soll ich das jetzt hier fühlen? Soll ich das jetzt hier sehen oder nicht? Und ich finde, das macht der Film. Der Film, am Ende wird alles irgendwie so ironisiert, dass gefühlt, also wenn alles ironisch ist, dann ist irgendwie gefühlt auch alles möglich. Aber das ist nicht angelegt im Anfang. Im Anfang werden Sachen und Leute und Verhältnisse und Gegebenheiten einfach sehr ernst genommen. Und am Ende werden die irgendwie, am Ende ist es dann doch einfach nur hahaha.
Okay, okay.
Und das hat mich echt ein bisschen, das hat mich richtig getroffen.
Okay, was du beschreibst, kann ich nachfühlen, wenn kenne ich irgendwie aus anderen Filmen oder so, wenn man denkt, Moment mal, diese Weltordnung, die jetzt hier aufgebaut wird, genau, wird jetzt hier werden die Vorzeichen auf einmal geändert. Gerade wenn es von Ernst zu Klamauk geht, dann finde ich die Richtung, bin ich da auch sensibel. Interessant.
Ja, fand ich auch sehr. Und noch zwei weitere Punkte, dann bin ich auch fertig. Ein Punkt ist, dass eine Person oder eine Personengruppe eingeführt wird, die völlig überflüssig ist. Wo dann bei mir am Ende der Eindruck entstanden ist, ja, Wes Anderson brauchte nur mal wieder eine blasse Schönheit in seiner Liga da, die da irgendwie mit vorkommen. Da hatte ich auch so ein Problem mit, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal versucht zu erklären. Ich habe das auf einmal so durchschaut. Das war ein ganz unangenehmer Moment. Also das war so klar, dass ich diese Person jetzt irgendwie cool finden soll, wofür die da ist. Okay. Und das hat aber nicht funktioniert. Also es gab viel zu wenig Raum. Die waren einfach auch noch da. Und das war sehr, sehr schade. Und als letztes muss ich sagen, weil diese Gegenrede zu dem, was ich hier gerade sehe, die höre ich ja schon kommen. Ja, aber das ist doch wow. Also das war doch total aufwendig und das überhaupt zu machen. Es ist ein Stop-Motion-Film und wer macht denn das noch? Und total detailverliebt. Also dazu möchte ich sagen, ganz aufwendig kann auch jemand einen ganz aufwendigen Vorgarten gestalten und ganz aufwendig da wahnsinnig viele Szenen mit Gartenzwergen nachstellen. Das finde ich dann aber auch nicht cool. Es kann auch jemand ganz detailverliebt ein total blödes Mosaik legen von, weiß ich nicht, Ernie und Bert oder so. Und guck doch hier noch das Detail und hier noch so eine blaue Scherbe. Ich finde, das Kriterium, irgendwas ist mit Aufwand oder Detailverliebtheit betrieben, ist kein gutes Gütekriterium für Filme.
Ja, deswegen kann ja der Rest der Story trotzdem Müll sein. Oder absolut. Um ein anderes Good Movie, Bad Movie anzumerken, Boyhood. Ganz toll, über 12 Jahre gedreht.
Guter Punkt.
Heißt, es ist keine Fippgiefung, dass das ein Film ist, den man sich angucken muss.
Stimmt, damals hast du gesagt, man hatte das Gefühl, die armen Leute, so lange haben die das gemacht, die müssen jetzt auch irgendwie einen Preis kriegen. Ja. Jetzt hast du gesagt, stimmt. Ja, so ein bisschen so fühlt sich das hier eben auch an.
Kann er trotzdem einen Oscar für Best Animation oder was weiß ich kriegen?
Ja, kann er gerne bekommen, kenne ich mich nicht so aus, sah alles super toll aus, hat Spaß gemacht. Aber da muss man doch einfach auch mal gerecht sein und hingucken, wo es weh tut und das ist eben die Story.
Okay, herb. Gucke ich mir, glaube ich, trotzdem an.
Ja, bitte, macht doch Spaß.
Dann komme ich jetzt. Ich hatte mir noch nicht überlegt, welchen Film ich jetzt machen möchte. Und ich wollte es dann so, dass es gut passt zu deinem Film, machen.
Mhm. Hier on the fly wird hier entschieden.
Mhm. Ja, ich glaube, ist auch ein bisschen fitter, weil ich habe zwei Klassiker im Angebot. Und bei einem geht es um ein Tier. Und dann dachte ich mir, nehme ich doch den, wo wir bei Isle of Dogs schon bei Hunden sind.
Dann gehe ich jetzt zum
Weißen Hai.
Ja.
Genau, also Jaws. Der Klassiker aus, keine Ahnung, fühlt sich an wie den 40ern, ist aber aus den 70ern, der Film. Also, ich habe den hier, ich mache immer so einen Filmabend und da habe ich den letztens ausgewählt. Und der Pitch war ungefähr, also auf Wikipedia und so, einer der besten Filme aller Zeiten. Also, da wird nicht gekleckert, sondern geklotzt mit der Ankündigung. Und auf der einen Seite muss man sagen, klar, dann kann man natürlich nur enttäuscht werden. Der beste Film aller Zeiten oder einer der besten Filme aller Zeiten. Das ist viel abgebissen. Aber...
Ah, abgebissen.
Genau. Sehen wir erstmal, also gucken wir uns den Film an. Es ist so ein bisschen so ein Horror-Ding. Ne? Es ist ein... ich nehme jetzt hier keine Rücksicht auf irgendwelche Spoiler, weil der Film 100 Jahre alt ist.
Achso, das ist das Argumentation. Ich durfte jetzt was nicht sagen, weil er noch so neu ist.
Und weil ich ihn noch sehen
will. Ich gesehen, das genau. Ich wollte gerade sagen, das ist doch wohl eher der Grund. Unglaublich, Doppelstandards hier, Tim Schof.
Ja. Also Roy Scheider ist so der harte Typ, der aus New York auf diese Insel kommt. Und er ist der Grundriss dieses Charakters ist wahrscheinlich noch das Interessanteste am ganzen Film. Er kommt dann auf diese Insel, wo dann halt dieser Hai alles kurz und klein beißt. Und das ist ein Template, da könnte man was Gutes draus machen. Also es ist dann ja am Ende so ein bisschen Horrorfilm. Und das könnte man schon machen. So, aber es ist halt so, dass im Prinzip dieser Vorbereitungsteil der Handlung einfach so gemacht wird. Und dann kommt der Cut, wo irgendwie drei Dudes auf dem Schiff sind und den jagen. Und das ist, also da kann man den Film ausmachen, weil da passiert einfach nichts mehr. Und es soll wohl die Beziehung zwischen diesen Männern, nee, aber sie wird halt nicht hinterfragt. Da merkt man halt wirklich das Alter des Films, ne? Die sind einfach, der eine ist der Wissenschaftler, der andere ist dieser Cop irgendwie und dann ist halt der harte Fischer da, der so voll der Pro ist und alles weiß und der Wissenschaftler ist so jung, der steht ganz am Ende, ganz am Anfang der Nahrungskette im Prinzip und dann ist dieser Cop da, der auch mal schießen kann, auch schon mal wen umgebracht hat im Krieg und so, das ist dann so okay und am Ende mögen sie sich natürlich, wenn dann die Hälfte von denen gestorben ist, aber also ein archaisches Bild von Männerfreundschaften wird da genommen, aber sonst hat der Film halt auch nichts. Und die Spannung, also jetzt, ich messe jetzt nicht die Spezialeffekte an modernen Standards, aber das reißt es halt auch nicht raus. Und ein Lieblingsfilm von mir ist ja The Thing von Carpenter aus den 80ern, wo alles mit Knete gemacht wurde, was immer noch tipptopp aussieht. Und deswegen muss ich dem Film das schon ankreiden, weil...
Entschuldigung kurz, ich literally mit Knete?
Ich glaube schon viel, ja. Oder zumindest mit Apparaten, wo was rausspritzt und so und nichts mit CGI, ja, genau.
Cool.
Ja. Und deswegen, ja, muss man das hier auch mal ein bisschen, muss man es doch referenzieren, weil es sieht halt nicht so toll aus. Also, beziehungsweise, das ist auch nicht der Kritikpunkt, dass man sieht, dass es kein echter Hai ist. Überhaupt nicht. Sondern zum Beispiel, es gab mehrere Szenen, wo man merkt, das wird auch nicht besser erklärt, aber okay, dass die irgendwie so Harpunen in diesen Hai schießen müssen und den dann zieht er sie her und dadurch wird er müde oder sowas, ne? Und dann hauen die da so Tonnen dran an dieses Harpunending und es gab wirklich mehrere Szenen, wo wenn die Musik nicht eine Richtung vorgegeben hätte, ich nicht gewusst hätte, was jetzt die Aussage sein soll, ob das jetzt so voll spannend ist und voll schlimm, weil man denkt so, Alter, wenn das Ding der reißt das Boot doch in die Tiefe, weil er so kräftig ist, aber und dann kommt teilweise so happy Musik irgendwie. Und das ist total lustig auf einmal. Ich meine, gerade eben war es noch voll dramatisch, weil der aufs Boot zuschwamm und man nicht wusste, was passiert jetzt gleich. Und dann schießen sie dieses Ding und er dreht ab. Und dann ist so ohne weiteres fröhliche Musik. Und man denkt als Zuschauer, ja, okay. Weil ich glaube nicht, dass vor 40 Jahren jetzt alle Leute Fischereimeister waren irgendwie und wissen, wie man so ein Hai jagt, was jetzt passieren sollte. Nicht? Deswegen, wenn man halt wirklich nur auf die Musik angewiesen ist, um zu gucken, was gerade passiert, dann macht der Film ja irgendwas falsch. So, deswegen, also ein paar Sachen, wie gesagt, an diesem Anfangsteil sind noch okay. Also zum Beispiel ist es so, dass der Bürgermeister, als es den ersten Todesfall gibt, der Bürgermeister will gerne den Strand offen halten, wie gesagt, Urlaubsort. Und das ist so ein bisschen bissiger Kommentar, ne? Das ist so ganz gut. Aber das war es dann halt auch irgendwie. Und weiter gibt es keine Handlung, das ist dann vorhersehbar. Ich komme hier bald zu einem Hauptthema, weil es ist ja ein Spielberg-Film. Und Spielberg hat sicherlich auch viele Filme gemacht und ein paar finde ich auch gut davon. Aber dafür, dass er so ein Filmgott ist, finde ich wirklich ganz viele Filme echt so komplett überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise beachtenswert. Und das hier ist ja irgendwie der früheste, sehr berühmte Film von ihm. Und ich muss sagen, ne, da wird irgendwie viel zu viel drauf gegeben, dass es jetzt eine Spielberg-Produktion und oder Film ist. Also er ist ja immer abwechselnd mal, aber hier hat er ja Regie geführt auch. Ich weiß nicht, also ich finde ich nicht. Also man muss sich wirklich überlegen, ob man diese Klassiker sich überhaupt mal reinzieht, weil die 2 Stunden kriegt man nicht wieder. Nee, ich bin da sehr dafür.
Und schöner Rant. Bei den Guten
ist es ja auch okay, das weiß man immer vorher nicht. Aber also da muss man Leute kennen, denen man mehr vertraut, die sich das mal in den letzten 10 Jahren angeguckt haben.
Ich empfehle dir mal Klassiker.
Okay. Also wie gesagt, der weiße Hai, Nehmann.
2 Sachen fallen mir dazu ein. Einmal, also ich finde die Kritik sehr interessant, sehr schön. Ich habe Jaws gesehen vor, ich weiß nicht, 7 Jahren oder so. Da hat er mir gut gefallen, aber ich habe genau eben auch diese Trennung, letztes Drittel oder so, eben wahrgenommen und fand das auch ab da, also ganz anderer Film und auch irgendwie komisch. Mir tatsächlich hat es geholfen, während ich den Film geguckt habe, ich habe den als Western eingeordnet. Und wenn man den als Western guckt, dann sind diese komischen Männerfreundschaften irgendwie auch, irgendwie gehen die dann leichter durch. Das ist total interessant. Ich fand, das war ein ganz, ganz klassisches Western-Setting.
Ja, aber ich fand sie halt auch, also wie gesagt, nicht, wenn das eindimensionale Level immerhin gut erzählt worden wäre, so, aber es ist halt so mega plump irgendwie. Ne? Der eine hat sein Tool da, der andere macht einen Witz darüber und dann redet das am Ende das Leben so, yay, wow. Und viel mehr ist es auch nicht. Also, ich weiß nicht. Plus, es sind ja auch immer wieder Menschen und Kinder da in Gefahr. Wenn man halt keinen Sympathieträger.
Das ist ja auch nicht lustig.
Nee, wenn da kein Sympathieträger beißt, dann sagt man sich, ja, beiß zu. Und hoffentlich werden die nicht gerettet. Genau wie bei Boyhood halt, wenn die, also, ja.
Und noch eine Sache, die ich interessant finde, das hat jetzt wirklich gar nichts damit zu tun, aber ich musste gerade dran denken, weil du gerade State of the Art, Knietechnik bei Carpenter The Thing mit der den Spezialeffekten verglichen hast. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis, weil ich ganz lange dachte, die Ewoks aus Star Wars Episode 6, da habe ich, also ich finde die sehen, also wenn man sich das jetzt eben anguckt, dann denkt man so, oh, das kann man gar nicht richtig ernst nehmen. Das ist irgendwie relativ peinlich, wie die so gemacht sind, wie die da so rumwuseln. Das hat mich total rausgebracht, so beim Gucken irgendwie. Dann dachte ich, gut, okay, aber dann habe ich immer gedacht, ja, mein Gott, das war halt aber damals die Zeit. Das ging leider nicht anders. Aber gar nicht so, also gar nicht so entfernt im Zeitraum ist ja Blade Runner. Und da gibt es ja auch Puppen am Ende. Und die sind so gut einfach. Und das war für mich auch so ein Erlebnis von so, nee, das ist gar nicht der Zeit geschuldet. Man konnte durchaus bessere Puppen machen zu der Zeit und animieren.
Ich finde auch bei Star Wars jetzt da gar nicht das Problem, dass die Animation oder wie die Leute, die Kinder in den Kostümen das gemacht haben, sondern dass die Architektur, die Idee der Ewoks als rettende, lustige Wuschelkraft, die kommt ja viel mehr.
Die rettende Wuschelkraft, oh Gott.
Das ist
auch eine sehr gute Kritik, aber genau. Darauf wollte ich ja gar nicht hinaus gerade.
Nee, genau, aber wie gesagt, ich finde, das ist nicht die, also bei mir kommt nicht durch, ja, man sieht ja, dass man dieses ein Kind ist im Kostüm. Also ich finde, es ist wirklich mehr die Idee und nicht die konzeptionelle, die und die Gestaltung.
Ja, das aber war ja aber gar nicht mein Punkt.
Nee, okay. Ja, ich wollte sagen, dass ich den nicht sehe, aber die Idee das, dahinter.
Okay,
aber
gut.
Ja.
Okay.
Gut. Jetzt andersrum?
Ja.
Gut. Was hast du denn Schönes?
Ach so, andersrum hieß, dass ich jetzt wieder dran bin. Das ist ja nicht andersrum. Andersrum wäre, dass du anfängst und ich weitermache.
Damit meinte ich, jetzt kommt ein Film, der allgemein als schlecht angesehen wird und wir gut finden.
Das würde ich jetzt, wenn das jetzt ein Kind bei der Schülerhilfe geschrieben hätte, so als Überleitung. Andersrum würde ich sagen, nee, würde ich mal über was anderes nachdenken.
Ja, gut, dass wir beide nicht bei der Schülerhilfe sind.
Ich war bei der Schülerhilfe, ich habe da gearbeitet.
Ja, und jetzt nicht mehr.
Ja, den Film, den ich jetzt hier vorstelle als Film, der nicht beliebt ist, der aber sehr schön ist, bei dem handelt es sich um Laboom 2. Ich noch so geil, dass es Nummer 2 ist. Ja, geil. Ich glaube, ich habe hier auch schon mal Drängen für Charlie 2 gelobt. Ich habe es nicht ausführlich, aber halt eben bemerkt in der Komödienfolge. Mhm, genau. Deswegen finde ich es ein bisschen lustig, weil es ja nicht ist so, als wären die Fortsetzungen eigentlich immer besser, aber in diesem Fall ist die besser. Auch hier ist es jetzt nicht so, dass, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute den Film gar nicht kennen und ist ja nicht so, als würde jetzt überall immer sagen so, Laboom 2, also den kennen ja wahrscheinlich viele auch einfach nicht. ich glaube, dass Laboom Leuten was sagt, also auch ein bisschen älteren Leuten, die in den 70ern, 80ern halt selber irgendwie Teenager waren.
Wurde bei mir in der Schule noch diskutiert, aber ich kannte den nur aus der Fernsehzeitung aus von Kabel 1.
War das bei euch so im Schulbuch drin, im Französischbuch oder was? Weil in so Schulbücher zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie immer irgendwie 15 Jahre hinterherhinken. Und irgendwelche, wir mussten im Französischbuch irgendwie, da mussten wir so ein Lied von Johnny Halliday analysieren. Ich dachte so, ja, kein Mensch wusste, wer das ist.
Nee. Bei Schülern so von wegen, aber schon auch als alter Film, glaube ich.
Okay. Ja, und ich bin wirklich großer Fan von den beiden Laboom-Filmen. Einmal kurz, das sind so französische, das sind so, man könnte es ein bisschen abtun als Teenie-Komödien aus den 80ern, aus Frankreich. Die sind aber mehr, würde ich sagen. Und tatsächlich ist der zweite wirklich noch ein schönerer Film, finde ich. Warum sind die so schön? Oder ich möchte mich jetzt eigentlich auf den zweiten wirklich konzentrieren. Der hat auch keinen anderen Namen, deswegen muss ich es immer so blöd sagen, Laboom 2. Also ganz im Prinzip ist es auch so eine Coming-of-Age-Geschichte von einer jungen Frau, die wird von Sophie Marceau gespielt. Die zieht mit ihren Eltern im ersten Teil nach Paris. Und ja, lebt im zweiten weiterhin da. Im ersten Teil ist sie 13, im zweiten ist sie 15. Und der zweite widmet sich dann schon noch so ein bisschen mehr eben so ihrem Aufwachsen, ihren Problemen. Und ich finde vor allem bemerkenswert, in was für einer Familie sie aufwächst. Ich finde den auch unter feministischen Gesichtspunkten sehr interessant. Ich glaube, dem ersten Film ist auch vorgeworfen und dem zweiten auch, dass er teilweise Sophie Marceau oder auch einfach weibliche Darstellerinnen, sehr junge da so, ja, so ein bisschen sexualisiert. Das würde ich nicht unbedingt sehen. Ich würde eher darauf hinweisen, sie wächst in einer Familie auf, in der Vater als Zahnarzt arbeitet, die Mutter Comiczeichnerin ist. Die arbeitet erst für eine Zeitschrift. Das ist natürlich auch irgendwie in Frankreich nochmal verbreiteter, dass das sozusagen ein normaler, ordentlicher Beruf ist, Comiczeichner, Comiczeichnerin zu sein. Die haben ja eine ganz große Tradition an Heften. Und trotzdem ist das natürlich, also der Film ist in den 80ern gedreht worden. Das wird auch einfach so völlig als normal dargestellt. Also die Frau ist eben Künstlerin, damit verdient sie aber eben auch Geld. Im zweiten Film wird sie für ein Filmprojekt angefragt und muss dafür arbeiten. Und tatsächlich steht auch immer wieder im Raum, gerade im zweiten, ja, wird einfach thematisiert, dass die Eltern eben beide eine Karriere verfolgen und dass ja nicht die von ihr, von der Mutter, von dem Charakter, den Sophie Marceau spielt, dass nicht die irgendwie zurückgestellt werden soll. Nur weil sie jetzt eine Frau ist oder weil das jetzt irgendwie Comiczeichnen ist und er eben Arzt ist. Und ich würde auch sagen, da ist eben auch für mehr Altersklassen was drin in dem Film, als jetzt nur irgendwie für Leute, die 15 sind. Ich finde, der greift schöne Themen auf. Eben, es geht darum irgendwie, dass sie einen Freund hat, dass sie verliebt ist. Es geht darum im zweiten Film, ob sie jetzt Sex haben sollte zum ersten Mal oder nicht. Aber eben auch für Leute in einem anderen Alter ist das was, eben weil es auch sehr viel um die Beziehung der Eltern geht. Es geht auch um, ja, also die ziehen eine Zeit lang auch auseinander, weil sie nicht so gut klarkommen miteinander. Und da wird eben auch gezeigt, ja, die können aber trotzdem zusammenbleiben. Eine sehr große Rolle spielt die Urgroßmutter, also es gibt nicht Großmutter, sondern Urgroßmutter. Die ist Harfenspielerin. Ja, also die wirkt die ganze Zeit so, also eigentlich so eine perfekte...
Harfe, das Instrument, ja?
Ja.
Ich habe gerade gehört, Harfen, was spielt sie denn am Harfen?
Ein Schiff.
Ja.
Woop, woop. Genau, also die ist Harfenistin und die wirkt die ganze Zeit so als Kraft im Hintergrund. Das ist sehr schön zu sehen. Die bietet halt eben, also Vic, so heißt die, der Charakter, dieses junge Mädchen, die bietet ihr die ganze Zeit so Rückhalt und Stabilität. Die kann gefragt werden, was jetzt zum Beispiel Sex angeht oder ob sie sich treffen soll oder nicht. Und die ist irgendwie im Hintergrund, aber die mischt sich da auch nicht ein. Und die hat die ist so eine ganz offene, lebenslustige Frau. Die hat seit Ewigkeit eine Affäre mit einem Typen, der verheiratet ist. Und es ist immer wieder Witz im Film, dass sie halt so eine ganz befreite, aufgeschlossene Frau ist und ihre Kinder, also die Großeltern von Vic, halt viel spießiger sind und das irgendwie gar nicht haben können. Und ja, um es bei diesem Thema auch noch zu bleiben, also eben diese Jugendthemen, so ne, erster Freund, erste Liebe, Sexualität. Es steht dann im Raum, also eigentlich wollen Vic und ihr Freund dann zum ersten Mal miteinander schlafen und im letzten Moment entscheidet sie sich dagegen und läuft weg. Und dann gibt es die nächste Szene, wo sie mit ihren Freundinnen so im Café ist und dann ist er auch dabei und dann fragt eine Freundin so, habt ihr es jetzt gemacht? Und dann sagt sie, nee. Und dann sagt sie, dann seid ihr immer noch zusammen? Und sagt sie, ja klar, das ist nicht so wie bei anderen. So. Also auch eigentlich total die schöne Botschaft. So, sie wollte das halt noch nicht, der ist auch ein bisschen älter als sie und das ist aber auch völlig in Ordnung und die können doch weiter zusammen sein. Genau, ja, also ein, finde ich, schöner Film, hat auch viele sehr, sehr lustige Szenen, der, ja.
Und wofür ist der Film so kritisiert? Oder meinst du, der hat er halt einfach
als,
nicht stattgefunden?
Der hat einen Image so als Partyfilm. So, also, oder als Partyfilm, als so eine Jugend, so eine Teenie-Komödie halt. So.
Okay.
Und das ist es einfach nicht. Also im ersten vielleicht noch so ein bisschen mehr, weil man da sind die auch noch ein bisschen zu jung, da sind die halt 13. Da geht es auch um solche Themen. Aber gerade der zweite guckt sich das wirklich sehr ernst an und macht Spaß anzugucken, ist aber auch einfach wirklich schön. Das kannst du so.
So, weil du auch schon bei Isle of Dogs gesagt hast, macht Spaß.
Habe ich?
Ja.
Habe ich nicht gemerkt.
Es steht manchmal so bei DVDs so hinten drauf, so irgendwas, keine Ahnung, was die und die Zeitschrift dazu sagt, so. Und macht Spaß. So. Ja, du. Frage mit Ausrufungszeichen oder mit Punkt, Punkt, Punkt.
Nee, ich möchte nochmal sagen, also ich glaube, also ich denke, Isle of Dogs ist einer der ungewöhnlichsten Filme des Jahres.
Wichtig ist auch immer gut. Mhm. Ein wichtiger Film.
Ein wichtiger Film, ja. Ja, absolut.
Okay. Gut, war es das von Laboum 2?
Das war es von Laboum 2. Was hast du uns denn als Film mitgebracht, den du empfehlen möchtest?
Ja, ich habe hier auch wieder die Auswahl zwischen zwei. Ja, irgendwie doch ein bisschen frischer in meiner Erinnerung ist ein Film, der... Ich habe mich auch mit der Kategorieanordnung ein bisschen gewunden, aber finanziell war der Film zwar erfolgreich und auch in der Kritik größtenteils, aber der Film ist schon etwas älter und er hat auch das Franchise vom Studio aus beendet und sowas.
Was für ein Film ist das?
Und deswegen
es?
Denke
Tim,
ich, ist
das
sehr wichtig, ist das sehr wichtig, dass ich jetzt diesen Film auch ausgewählt habe. Es ist nämlich der zweite der älteren Batman-Filme, nämlich Batman Returns von, und das ist ein, wie heißt der Typ? Corpse Bride, der Regisseur davon.
Tim Burton,
genau. Und ich finde, es ist in mehrfacher Hinsicht richtig interessant. Also erstmal, ich mutiere auch zu einem riesigen Michael Keaton-Fan,
ja,
der da nämlich Bruce Wayne bzw. Batman spielt. So, also nochmal kurz, warum ich den Film ausgewählt habe. Er hat, wie gesagt, er war größtenteils erfolgreich so, aber er wird, also heutzutage wird er eher belächelt. Und wenn über die alten Batman-Filme geredet wird, dann wird höchstens nochmal der erste irgendwie genommen. Und es ist wirklich interessant, weil er war zwar mehr oder weniger erfolgreich, aber das Franchise, also er war weniger erfolgreich als der Film davor finanziell. Und deswegen hat das Studio das beendet.
Mhm.
Und danach kam der objektiv und auch von allen Beteiligten als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten bezeichnete Film. Warte mal, war das Batman und Robin oder Batman Forever? Nee, Batman Robin war, glaube ich, dann der nächste. Und zwar, das ist der mit George Clooney und Arnold Schwarzenegger und so weiter und so fort. Wo George Clooney hinterher gesagt hat, nein, dafür schäme ich mich und es tut mir leid. So. Also wenn man sich das aus heutiger Perspektive, Superhelden-Movies sind da gerade einfach der Shit, mal anguckt, ein Tim Burton-Movie, der ein Batman-Film ist. Ich meine, das ist ja doppelt und dreifach von hinten durchs Auge. Also erstmal.
Das ist schon komisch, ja.
Genau, also erstmal so früh dieses Klischee von Superhelden-Movies. Dann irgendwann ist das ausgefisselt, gab es nicht mehr so viele, weil dann auch Batman Forever nicht mehr so erfolgreich war. Aber, also wie cool, weil das ist halt, also der guckt sich wie ein Theaterstück, ne, mit den, also so übertriebene Verkleidung und Batman ist ja sowieso immer dieses Art Deco, halbwegs 20 Jahre, diese Zeichentrickserie ist auch so in dem Stil.
Ja.
Und die ist, genau, also die Serie ist ganz doll dem Film nachempfunden, nämlich im Stil. Und er hat einen Haufen, also heute ist das ja nichts so Besonderes mehr, aber damals war es, glaube ich, noch herausragend. Also er hat Michelle Pfeiffer, Michael Keaton, gut, der Butler spielt auch wie ein berühmtes, noch Danny DeVito, wer spielt den einen Typen? Christopher Walken, also ganz viele Top-Darsteller.
Ja.
Batman lebt ja auch durch die Bösewichte total. Und wie die da alle interagieren, ist total cool zu sehen. Der behandelt ganz viel und ist einfach eine, und also er wurde, die Kritik ist, genau, deswegen wurde danach auch ein mehr family-friendly Film ausgewählt. Er wurde für die sexuellen Anspielungen auch ganz viel kritisiert, was halt schon eine Qualitätsauszeichnung ist für den Film. Also,
ja, wollte ich auch gerade
genau,
sagen.
Genau, also was mit Catwoman und so geht, ist wirklich cool, also wirklich, wirklich gut. wofür der Film belächelt wird, ja, eben, also er hat auch ein paar ulkige Elemente, wenn man nicht richtig diese Welt akzeptiert. Es ist dann halt auch ein Tim Burton-Film, muss man wirklich sagen. Also wenn man ihn wirklich als, man darf ihn nicht als einen Superheldenfilm, sondern man muss ihn wirklich als, wenn das so ein normaler Bereich ist, denn also es ist so ein bisschen der Single Malt unter den Superheldenfilmen, weil es ist, ich meine, ein Tim Burton-Superheldenfilm, es muss ein bisschen speziell sein. Ganz ehrlich, es ist ein Wunder, dass es überhaupt zwei Filme gab in der Konstellation und keine Ahnung, ist dann auch mit dem ganzen Marvel-Kram von heute wirklich urinteressant und super cool, diese Leute zu sehen.
Cool.
Ja.
Das hat mir jetzt echt Bock gemacht, den zu gucken.
Ganz große Empfehlung. Schön.
Mach ich, gucke ich. Und der erste, also der erste, wer heißt der Batman? Einfach Batman?
Der heißt einfach Batman, ja. Und es mag sein, dass ich bei Batman Forever, es gibt noch zwei andere. Batman Forever ist, wie gesagt, der mit Arnold Schwarzenegger noch.
Ja. Yeah.
Und es gibt noch einen anderen da, den ich gerade irgendwie, Val Kilmer hat auch noch eine Reihe am Gehen, glaube ich, da. Da bin ich gerade jetzt ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, die Reihenfolge stimmt.
Und wie fandst du den ersten?
Auch gut. Auf jeden Fall auch gut. Da spielt Jack Nicholson den Joker. Das alleine ist auch eine tolle Variante. Und man muss wirklich, die sind halt sehr comic-mäßig noch, ne? Also, weil die so bunt sind, weil es halt Tim Burton-Filme sind, sind sie die bunte Variante. Und was ja mit den neueren Nolan-Batmans angefangen hat und dann auch bei den James-Bond-Filmen weiterging, war so, okay, jetzt kommt von allem die Dark- und Gritty-Version.
Ja,
genau. Das ist halt da ganz anders. Also das ist die Stadt, die da gebaut so, haben für also diese früheren Filme.
Irgendwie.
Ja, und diese Gang vom Joker, die sind halt bunt angezogen, die Maschinengewehre leuchten, so ein Kram einfach.
Ja.
Total krass, ja.
Interessant.
Ja.
Cool. Okay, also falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, Bock habt, einen Film zu gucken, ich habe das Gefühl, das ist gerade die Empfehlung für heute Abend. Zieht euch mal den zweiten oder den ersten Batman aus dieser Reihe rein. Auf jeden Fall viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
Die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona, hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.